brennen wir für Jesus das letzte Sendschreiben, Offenbarung 3, ab Vers 14, der auferstandene Christus. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Laodicea, auf Deutsch Gerechtigkeit des Volkes, eine sehr selbstbewusste, reiche Handelsstadt. Weithin bekannt, in Laodicea, da wurde das reinste Gold hergestellt. Es war eine hochbekannte und weitbekannte Leinenindustrie. Und in dieser Stadt gab es eine weitberühmte Schule für Augenheilkunde. Wir merken, wie Jesus ganz genau die Situation kennt. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, dass du meine Kleider annimmst und dass du Augensalbe, den Heiligen Geist, nimmst. In Laodicea gilt, wer sich ranhält und mitschafft, der bringt's zu etwas. So auch die Christen. Sie sagen das ja, die Gemeinde. Ich bin reich. Ich habe genug. Im Urteil Jesu sieht das ganz anders aus. Ich kenne deine Werke. Und dann heißt das Urteil, du bist lau. Das griechische Wort ist sehr interessant. Das heißt eigentlich wörtlich Glühwürmchen. Du bist wie ein Glühwürmchen. Ein Glühwürmchen, das leuchtet. Aber es ist kaltes Licht. Kaltes Licht. Da brennt eigentlich nichts. Und ist irgendein, wer weiß, woher das kommt. Ich habe nicht nachgeschaut im Lexikon, im Brems Tierleben. Warum leuchtet ein Glühwürmchen? Chemischer Prozess. Bitte? Phosphor. Also Hausaufgabe, das ist zwar nicht jetzt tief biblisch, aber Allgemeinwissen. Abgekühlt, kaltes Licht wie bei einem Glühwürmchen. Das ist unsere erste Überschrift, abgekühlt. Das hat noch einen anderen ganz direkten Bezug, der vor Augen liegt und in der Nase ist dort in Laodicea. 50 Kilometer weit weg, da liegt Hierapolis, eine bekannte Kur- und Heilstadt. Dort entspringen heiße Schwefelquellen. und unzählige Menschen haben dort Heilung gesucht von vielerlei Leiden, sind dort zur Kur gegangen. Und diese heißen Schwefelquellen, die sammeln sich dann in einem kleinen Fluss, der von Hierapolis wegfließt. Er fließt auch durch Laodicea. Aber nach 50 Kilometern, da ist das abgekühlt. Na, stinkt's. Fürchterlich. Fürchterlich. Dieser Schwefelbach. Was dort als Heilquelle Heilung bringt und Hilfe, in Laodicea ist es eine stinkende Brühe. Ein eindrückliches Bild. Christen, der Herr Jesus sagt einmal, wer an mich glaubt, wer mit mir lebt, wer mir nachfolgt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und der Apostel Paulus nimmt dieses Bild auf, ein Geruch des Lebens zum Leben. Das Wasser des Lebens vergoldet und dann stinkt's. Ich habe genug, ich bin reich. Sie haben die ganze Autorität Jesu gegen sich. Das sagt der, der Amen heißt. Amen, das ist der endgültige Gotteswille. Und das hat er vollzogen, der treue und wahrhaftige Zeuge. Und ist bestätigt worden vom Vater. Er stellt sich in seiner ganzen Autorität vor. Der Anfang der Schöpfung, der ersten Schöpfung, durch Christus ist alles gemacht, was gemacht ist. Und der Auferstandene, der Erste der neuen Schöpfung. In seiner ganzen Autorität, der bevollmächtigte Retter Gottes, der, der den Gottesplan und Gottes Willen vollzieht. Und sie sprechen dagegen. Das ist wie Gegenrede. Ihr sagt, ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts. Ich bin reich eigentlich wörtlich, ich habe viel, ich habe gesammelt. Wie heißt es bei dem, Jesus erzählt ja dieses einfache Beispiel bei dem reichen Kornbauer. Der hat voll gesammelt, alle seine Scheunen, hat sogar neue gebaut. Und dann heißt nun, liebe Seele, iss und trink und habe guten Mut. Und jetzt kommt's, du hast Vorrat auf viele Jahre. Du hast gesammelt, jetzt kann nichts mehr passieren. Ich habe genug. Wörtlich heißt das im Griechischen, das füllt mich ganz aus. Es füllt mich ganz aus. Ich brauche nichts, ich habe keinerlei Mangel. Das ist jetzt eines dieser entscheidenden Themen für uns zugeschnitten, für unser Land, für unsere westliche Welt. Das Wasser des Lebens, das Brennen für Jesus, abgetötet dadurch, dass wir viele Güter haben. Das ist unsere Grundversuchung. Das ist das, was immer und immer wieder geschieht. Jesus hat ganz arg oft von der Versuchung des Besitzes und vom Betrug des Reichtums gesprochen. Ganz arg oft. Wenn man statistisch sehen will, 15% aller Jesusworte drehen sich ums Geld. Sollte man gar nicht denken. 15% aller Jesusworte. Da geht es ums Geld. Wie heißt dieses wichtigste Wort? Matthäus 6, 24. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, das ist ein kananäischer Götze. Die haben das Geld, den Besitz zum Götzen gemacht. Luxus heißt das eigentlich wörtlich. Luxus. Mammon. Dieses Kapitel 6 ist ja die erste Predigt Jesu. Die allermeisten Verse der ersten Predigt Jesu drehen sich ums Geld, um den Besitz. Das ganze Kapitel 6. Immer wieder. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln. Wir Menschen, wir haben zwei Urtriebe. Jäger und Sammler. Das bestimmt unser Leben. Jäger und Sammler. Jesus sagt das ganz klar, es geht nicht, ein Leben gelingt nicht, wenn ich viel sammle. Sondern dann kommt es zu dem, wie in Laodicea, ich habe so viel. Dann hört die Glut, das Brennen für Jesus auf, das wird erstickt. Nehmen wir mal dieses Kapitel 6, das muss jetzt bei Laodicea sein, Matthäus 6, da heißt es, Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Und jetzt sagt Jesus das so einfach, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Motten und Rost, das sind die Schätze damaliger Zeit, Kleider, kostbare Kleider, Teppiche. Ich war bei einem Besuch heute und habe einen wunderschönen Teppich bewundert. Gefällt mir auch. Ich habe auch schon den einen oder anderen mal gekauft in Indien. Aber die Leute, die haben dann gesagt, ja wissen Sie, wir haben damals das als Lebensversicherung gekauft. Teppiche. Und so ein Teppich ist teuer. Da kriegst du ein Ding, wo du an die Wand hängst, Hälfte von dieser Leinwand, so ein Seitenteppich, der kostet 15.000 bis 20.000 Euro in der besten Qualität. Und dann haben die den gekauft und gedacht, wenn wir älter sind, dann verkaufen wir den ums Doppelte. Teppiche werden ja immer teurer, je älter sie werden. Nix ist, wer kauft heute noch einen Teppich? Hat einen Wert verloren. Man hat so viel gesammelt und es ist nichts. Denn eine ihrer wertvollen Brücken, da haben tatsächlich die Motten ein Loch reingefressen. Dann ist der ganze Teppich nichts mehr wert. So geht's mit menschlichen Schätzen, wo sie Motten und Rost fressen, eigentlich wörtlich, wo es ins Nichts verschwindet. Ins Nichts verschwindet. Das ist der Weg alles Irdischen. Es verschwindet im Nichts. Und jetzt sagt Jesus ganz deutlich, sammelt euch Schätze im Himmel, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das ist die zweite große Versuchung. Reichtum entwickelt eine Bindekraft. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Da hängst du als Person dran. Das nimmt dich gefangen. Das sind ganz einfache Dinge. Ein Auto ist ja ein normales Fortbewegungsmittel, normalerweise. Aber es ist bei uns auch ein Statussymbol. Statussymbol. Kannst ja nicht mit einem kleinen Fiatle kommen. Was für Studenten. Das so. Sondern das braucht schon einen ordentlichen Wagen. Jetzt geht es nicht um die Frage, was ist vernünftig zu kaufen, sondern was brauche ich, um meinen Selbstwert zu erhöhen. Statussymbol. Da hängt das Herz dran. Besucht mich einer. Ich bringe ihn nachher an die Haustür. Steht ein guter Mercedes. Ich sage, ein gutes Auto. Ja, sagt er, schaue ich ihn mir an. und staune, die Sitze, die sind noch mit Plastik überzogen. Und alles da hätte betäte. Und ich sage, ja, was haben Sie eigentlich für Felgen, so alte Felgen, zerkratzt und so. Er sagt, wissen Sie, das ist ein Jahreswagen. Den will ich wieder verkaufen mit Gewinn und da muss ich ihn schonen. Dann hat er also die neuen Reifen und die neuen Felgen, die hängen zu Hause in der Garage und er fährt mit dem alten Zeug und über den Sitzen, da ist noch die Plastik, dass ja nichts hinkommt. Ist ein gleiches Herrgöttli, er sagt, das darf meine Frau nicht fahren. Frauen machen so viel Hey. Weiß nicht, ob das gilt. Neu. Frauen fahren vorsichtiger, habe ich gehört. Hänge das Herz nicht daran. Hängt das Herz nicht daran. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Er hat übrigens vorne an der Kühlerhaube hat er noch ein Hufeisen gehabt. Ich habe schon gewusst, was dahinter steht, aber ich habe ihn gefragt, sind Sie Reiter? Dann hat er gesagt, warum? Da habe ich gesagt, das finde ich klug, wenn man da immer ein Ersatzhufeisen dabei hat, im Fall der Gaul 1 und verliert unterwegs. Ein bisschen rot geworden. Da hängt das Herz so schnell dran. Es hängt sehr schnell dran. Jesus redet deutlich und klar vom Betrug des Reichtums. Eine wichtige Stelle, Psalm 62, Vers 11, müsste man auch auswendig können. Schlagt's mal auf, wer's hat, liest laut. Psalm 62, Vers 11.
Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung.
Muss aber weitergehen. Es geht um diesen zweiten Halbsatz. Fällt euch Reichtum zu, so hängt das Herz nicht daran. Es darf uns nicht gefangen nehmen. Jesus redet vom Betrug des Reichtums. Der Betrug des Reichtums ist eigentlich dreifach. Erstens, der Reichtum, der gäbe mir Sicherheit. Der gäbe mir Sicherheit. Jesus sagt ganz klar, wo die Diebe einbrechen. Da hat mich mal einer eingeladen. Der hatte auch eine große Teppichhandlung. Sehr, sehr wertvolle Teppiche. Die hatte er da gelagert im Keller. Wir sind da runtergegangen in seinem Haus. Und hat einen riesen Schlüsselbund dabei gehabt. Und dann hat er da aufgeschlossen und dann sind da alle Lampen angegangen. Und dann haben wir so, hat er mir die einzelnen Stücke vorgeführt. Dann hat er gesagt, ist alles gesichert. Da ist Elektronik drin. Wenn da irgendjemand versucht, wird sofort gemeldet. Die Kameras, Keller drunten, alles gesichert. Und dann wollte ich dann an einen Türgriff greifen, in die nächste. Au, hat er geschrien, halt, halt, halt. Ich sage, was ist los? Ja, da ist Elektrik drauf. Strom, das muss ich erst ausschalten. Der konnte nicht so gut schlafen, hat immer gedacht, hoffentlich funktioniert die Elektrik in meinem Keller. Geld, Besitz verleiht keine Sicherheit, sondern im Gegenteil. Das zieht mich immer mehr in Bann. Das ist der Betrug des Reichtums. Der Betrug des Reichtums, ich habe jetzt Unabhängigkeit, bin von niemand mehr abhängig. Jetzt muss ich doch niemand mehr fragen. Oh doch, Reichtum macht ungeheuer einsam. Ungeheuer einsam. Da gibt's diese Geschichte, da kommt einer zum Rabbi, ein reicher Jude, und sagt, Rabbi, ich gebe mir doch alle Mühe. Und trotzdem, die Leute gehen mir aus dem Weg. Ich bin so einsam geworden. An was liegt das, Rabbi? Dann sagt der Rabbi, komm, geh mit mir zum Fenster. Dann gehen sie zum Fenster und dann sagt er, schau hinaus, was siehst du? Dann sagt er, ich sehe viele Leute, die da unterwegs sind auf der Straße. Gut, sagt der Rabbi, jetzt geh mit und dann geht er mit ihm vor einen Spiegel. Jetzt schau mal in den Spiegel, was siehst du? Dann sagt er, ich sehe mich. Dann sagt der Rabbi, siehst du, das ist der Grund. Ist genau das gleiche Glas, aber das eine Glas ist mit Silber hinterlegt. Da siehst du nur dich. Macht einsam. Der dritte Betrug des Reichtums, er verleihe Macht, absolut nicht. Es verleitet zum Neid. Es verleitet zum Neid. Schon einmal deutlich geworden, das vergesse ich nie mehr, Kindermund spricht Wahrheit. Wir waren da unterwegs im Auto, meine drei hinten drin und sie kamen so ganz direkt. Einer hat gesagt, Papa, wann stirbst du? Dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht, das weiß nur der Herr Jesus. Dann haben sie ein Weilchen überlegt, dann hat der eine gesagt, Papa, wenn du stirbst, wem gehört dann das Häusle? Wir haben so ein kleines Häusle da. Ja, habe ich gesagt, da müsst ihr euch einigen. Es gehört an euch. Mal wieder ein Weilchen Ruhe. Und dann hat einer gesagt, ja, aber Papa, wenn du dann wieder auferstehst, gehört es dann wieder dir. Dann habe ich gesagt, da brauchen wir das nicht mehr. Dann hatte ich gedacht, das Gespräch ist beendet und plötzlich kommt der Älteste und sagt, der war so ganz pragmatisch, Papa, wenn du stirbst, dann legst du schnell mir vorher die Autoschlüssel hin, sonst nimmst die Mama. Schon in Kinderköpfen gehen solche Dinge vor. Das ist der Neid, der Betrug des Reichtums. Natürlich sagt jetzt jeder von uns, schau mein Konto an. Also da bin ich nicht arg versuchlich. Das glaube ich. Und trotzdem sind wir Leute im Weltmaßstab gesehen, die gehören zu den 10% der absolut Privilegierten. Der absolut Privilegierten. Wir sind im Weltmaßstab gesehen unwahrscheinlich reiche Leute. Sind wir. Was wir uns alles leisten können. Wir sollten einmal das überdenken. Und deshalb ganz praktisch jetzt der rechte Umgang mit Geld und Besitz. Was sagt die Bibel dazu? Die erste Linie heißt ganz eindeutig, Christen sind nicht mehr Sammler, sondern Verteiler. Verteiler. Eine Stelle, 1. Timotheus 6, Vers 8. Schlagen wir es mal auf. 1. Timotheus 6, Vers 8. Findet jetzt niemand. Bei mir ist Seite 251. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Nahrung und Kleidung, die Grundbedürfnisse. Denn die reich werden wollen, so geht's weiter, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Eine eindeutige Analyse. Nahrung und Kleidung, so lasset euch dran genügen. Das ist eine wichtige Prüffrage für uns Christen. Brauche ich das, was ich da kaufen will? Brauche ich das? Ist das nötig für mich? Das heißt ja nicht, dass wir alle tief asketisch leben. Für uns ist in unseren Breiten manches nötig, was teuer ist, zum Beispiel jetzt zur Zeit. Natürlich müssen wir heizen. Das braucht schon einiges an Kosten. Natürlich gehört es dazu in unserem Leben, dass wir uns auch Annehmlichkeiten leisten können. Ist das nötig? Das soll nicht die Frage, dass wir überhaupt nichts mehr machen. Aber ist das wirklich für uns unabdingbar nötig? Prüfen wir einmal unsere Anschaffungen unter dieser Überschrift. Soll man eigentlich, wieder ganz praktisch, soll man als Christ Schulden machen? Unsere Alten, die Oma, die hat keine Schulden gemacht, sondern wenn die was gekauft hat, hat sie gewartet, bis sie das Geld zusammen hatte. Heute sagt man, wer keine Schulden macht, der ist dumm. Es gehört dazu. Kann man abschreiben und was es da alles für Wege gibt. Soll man als Christ Schulden machen? Grundregel natürlich, ich soll nicht mehr ausgeben, als ich einnehme. Hört sich einfach an. Achtung deshalb, beobachtet euer Konto. Wie oft brauchst du einen Überziehungskredit? Das ist eine schwierige Sache. Der Überziehungskredit meint in der Regel, ich gebe mehr aus, als ich einnehme. Das summiert sich sehr schnell. Gerade heute bei dieser Art, dass ich ja nicht mehr, ich finde es eigentlich klasse, aber schwierig. Da kaufst du etwas und dann musst du keinen Pfennig hinlegen, sondern du gibst bloß ein Kärtle. Und da sind die zufrieden. Gibst ein Kärtle und dann gehst du wieder. Das vernebelt sehr. Achtung bei dem Gebrauch von Kreditkarten. Das sind jetzt ganz einfache Grundregeln. Da geht es nicht um etwas Hochgeistliches, sondern es geht um den Umgang mit Geld und Besitz, um den verantwortlichen Umgang. Wisst ihr, was die größte Schuldenfalle ist für junge Leute bei uns in der Bundesrepublik? Das Handy. Es werden jährlich, ich habe die Zahl nicht geglaubt, aber ich habe sie noch einmal nachgelesen, es werden jährlich 700 Millionen Euro ausgegeben, nur für Klingeltöne. Denkt mal. 700 Millionen Euro nur für Klingeltöne auf dem Handy. Bitte? Von mir auch nicht. Ich sage ja, für junge Leute, das ist die Schuldenfalle. Natürlich kann man nicht alles bar bezahlen. Es ist vernünftig, einen Finanzierungsplan aufzustellen für größere Investitionen, zum Beispiel für die Ausbildung. Das kann man nicht so aus dem Stegreif bezahlen, zum Beispiel ein Studium, da braucht man BAföG und BAföG muss man zurückzahlen später. Oder auch sonst für die Ausbildung, wenn ich eine Technikerschule oder die Meisterschule, da ist vernünftig, dass ich investiere, aber in einem Rahmen, den ich überblicken kann. Genauso, wenn ich ein Haus, ein eigenes Haus haben will und baue und brauche. Das ist vernünftig, aber in einem überschaubaren Rahmen. Vielleicht auch noch für ein Auto. Das kann man ja auch nicht in der Regel bar bezahlen und auf den Tisch legen. Das ist vernünftig, hier eine gewisse Abzahlung zu vereinbaren. Auch zum Beispiel die Entwicklung einer Firma. Das sind nun alles äußere Dinge, aber in einem überschaubaren Rahmen. Dass wir als Christen das wieder lernen, ihr glaubt nicht, wie viele auch wiedergeborene Christen mit dem Geld nicht zurechtkommen. Was es da alles für Verirrungen und Verwirrungen gibt. Die Hauptursache von Streit in der Ehe ist das Geld immer noch. Immer noch. Das ist die Hauptursache. Deshalb redet Jesus da so deutlich drüber. Die Leute von Laodicea, die Gemeinde dort, die haben gesagt, wir kommen raus aus dem Allem, wenn wir genug haben, wenn wir reich sind. Wir haben genug, wir brauchen nichts mehr. Oh doch, da braucht man noch viel. Zweitens jetzt, der rechte Umgang mit Geld und Besitz, Epheser 4, Vers 28. Ihr seht, heute Abend ist ganz praktisch. Epheser 4, Vers 28. Auf, dass er habe zu geben dem Bedürftigen. Wir sind Verteiler. Der Johannes sagt es in 1. Johannes 3 noch viel deutlicher. Wenn einer sagt, ich liebe Gott und sieht seinen Bruder in Nöten und macht das Herz nicht für ihn auf und hilft ihm, wie kann er denn Gott lieben? Das kann nicht sein. Wir Christen haben, um weiterzugeben, wir sind Verteiler. Wir sind Verteiler. Ich denke, das ist auch heute durchaus nötig. Ich übersehe nicht, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wieder neue Armut in unserem Maßstab einkehrt. Durch die Arbeitslosigkeit und was da alles mit eine Rolle spielt. Und es ist wirklich etwas Bedauerliches, etwas Schlimmes sogar, dass wir das so sagen müssen, in unserer Gesellschaft, hier bei uns in Deutschland, sind Familien mit Kindern auf dem Weg oft in die Armut. Viele Kinder zu haben, mehr als zwei, das ist schon eine große Hürde. Dass wir das wieder mal sehen und einander auch helfen in diesen Dingen. Das merkt man ja zum Beispiel, wenn man beim Klassenelternabend ist und die eine Mutter, die sagt das so, ja, mein Kind kann leider auf diesen Ausflug oder diese Klassenfahrt oder was das ist, nicht mit. Und dann kommt so eine windige Ausrede, wenn du es ein bisschen besser kennst, frag sie doch. Dann wird schon deutlich, es gibt heute viele Familien, die an der Armutsgrenze in unserem Niveau leben. Dass wir Verteiler sind, dass wir mithelfen, dass wir geben. Dazu gehört aber ein Doppeltes. Erstens, dass wir offene Augen für den anderen haben. Und zweitens, dass wir auch bereit sind, ehrlich zu sein in unserer Situation. Nicht immer so tun, wie wenn alles in Ordnung wäre. Sagen, ja, wir brauchen zurzeit Hilfe. Wir brauchen es. Dass wir uns untereinander helfen. Daran wird die Agape, die Liebe erkannt, dass es das gibt unter uns Christen. Und dann, jetzt sind wir noch an einem zweiten Punkt, auch wieder ganz praktisch, untereinander helfen weltweit. Gerade weil wir in einem der reichsten Länder der Erde leben, dass wir bewusst abgeben und teilen. Bewusst spenden. Wohin? Wohin? Das ist ja heute schwierig, wenn man einmal da in einer Kartei ist. Da werden ja sogar die Namen verkauft. Gell? Wenn du einmal etwas gegeben hast aus Mitleid irgendwo und dann bist du in einer Spenderkartei, ich glaube 200 Namen für 30 Euro, kaufen die untereinander. Da gibt es richtige Namenshändler. Und dann werden dir vor Weihnachten, das ist ja fast nicht mehr zu bewältigen, was da alles ins Haus kommt. Ich möchte einige Grundsätze sagen. Wohin soll ich spenden? 1, 2, 3, 4, 5, 7 natürlich, ja. Erstens, ich gebe dorthin, wo die Finanzen offengelegt werden. Das ist eine Grundregel. Dass mindestens einmal im Jahr solch ein Werk das offenlegt, wir haben im vergangenen Jahr so und so viel eingenommen, es wurde für das und das und das und das ausgegeben. Das muss nun nicht auf den letzten Pfennig belegt werden, aber so, dass es durchsichtig ist. Da gehört als zweites dazu, das ist eine der Zahlen, die muss ich mir wirklich merken, die ist sehr wesentlich. Wie hoch ist der sogenannte Verwaltungsaufwand? In einem Werk. Das heißt, wie viel von dem Geld, von einem Euro, den ich gebe, braucht dieses Werk, um das Geld zu verwalten und weiterzugeben? Deutsche Gerichte in ihrer Rechtsprechung erlauben bis zu 85% Verwaltungsaufwand. Das heißt, von einem Euro, den ich gebe, braucht man 85%, um das Geld zu verwalten und sachgerecht zu verteilen. Da fährt dann der Direktor des Werkes einen großen Wagen und macht da Reis. Was weiß ich, was da alles dazugehört. Wir haben in der Arbeitsgemeinschaft der evangelikalen Missionen festgelegt, dass keines der Werke, die da dazugehören, über 20% Verwaltungsaufwand hat. Das ist unsere Obergrenze. Das ist schon viel. Aber es ist so, je mehr Geld ich einnehme, umso genauer und schwieriger ist es, das Geld auch sachgerecht zu verteilen. Geld zu verteilen ist keine einfache Sache. Das muss man auch mal sehen. Ich habe mal im Briefkasten, da habe ich noch da in Breitenholz gewohnt, einen Umschlag gefunden bei mir. Und da waren 20 1.000-Mark-Scheine drin. Und dann lag nur ein Zettel dabei, bitte wechseln Sie dieses Geld in Segen. Leute, das ist eine schwierige Aufgabe. 20.000 Mark in Segen zu wechseln. Da muss man schon genau überlegen. Wo setze ich das so ein, dass aus Geld Segen wird, dass es Frucht bringt? Also das sind einmal ganz äußere Zahlen, wo ich mindestens einmal im Jahr Aufschluss drüber bekomme, wie wird das Geld verwandt, wo allerhöchstens 20% zur Verwaltung gebraucht werden. Das Dritte, ich würde sagen, ich gebe dorthin, wo ich jemand kenne. Das heißt nun nicht, ich muss ihn ganz persönlich kennen, aber wenn ich zum Beispiel ein Werk, ein Spendenbitte bekomme und da hat Ulrich Parzani unterschrieben, dann denke ich, jawohl, das ist eine solide Sache. Ich kenne ihn sonst aus dem, wie er auftritt, was er in der Gemeinde Jesu tut, das ist in Ordnung. dass ich jemanden kenne. Das dritte, das vierte. Ja, ich habe getauscht, deswegen komme ich durcheinander. Das vierte, wo informiert wird. Ich kann eigentlich nur geben irgendwohin, wo ich auch weiß, was geschieht denn dort. Was geschieht denn dort? Da hat ein Missionswerk, das sonst einen guten Namen hat, das hat vor einigen Jahren mal geworben, ja, wir lassen Ballone über die tschechische Grenze fliegen und werfen dort christliche Flugblätter ab. Ich habe mich dann erkundigt, das ist absoluter Unsinn. Damals die Tschechei, das war eine der härtesten kommunistischen Staaten, wie wenn die Ballone über ihre Grenze fliegen lassen und da werden Flugblätter abgeworfen. Das ist ein Unsinn. Vielleicht hatten sie den Gedanken, aber das als Information weiterzugeben, also das ist nicht seriös. Wo informiert wird, das und das und das haben wir vor und das machen wir. Dazu gehört auch, dass auch Versagen eingestanden wird. In den Missionsblättern, da liest man in der Regel nur Erfolgsberichte. Aber wir sind doch so ehrlich miteinander, es geht manches daneben. Es geht manches daneben. Wir haben zum Beispiel in unserer Indienarbeit das immer wieder gelernt. Wir hatten mal ein Projekt angefangen, wo uns einer beraten hat hier aus Deutschland, der war extra dort und hat gesagt, da ihr müsstet große Hühnerzucht anfangen. Das hört sich gut an, wir haben ja viele Kinder und jedes Kind kriegt dann jeden Tag ein Ei, das die Hühner legen und den Rest kann man verkaufen und dann kann man wieder neue Hühner kaufen. Also haben wir einen Hühnerstall gebaut. Ich verstehe nichts davon, aber ich habe ihn eingeweiht damals. Dann hat man 700 Hühnchen gekauft. Und die sind da munter gewachsen, aber bevor die das erste Ei legen konnten, kam der Monsun. Das hat der Deutsche, der das mitgebaut hat, noch nie erlebt. Das hat geregnet und alle 700 Hühnchen sind versoffen. Keins übrig geblieben. Wir hätten den Stall auf Stelzen bauen müssen. Also haben wir gesagt, als dies missglückt und haben den Boden angehoben und da Stelzen reingezogen und dann wieder 700 Hühnchen auf ein neues. Das hat auch geklappt, die ersten haben schon gelegt, aber dann kam irgend so ein Schädling, ein Ungeziefer und die Hühnchen sind alle reihenweise gestorben. Wir haben uns nicht erkundigt, wie muss man die impfen, was muss man da tun. Und dann haben wir schließlich gesagt, also das ist nichts. Und haben die Hühnchenzucht wieder abgeschafft und kaufen wieder unsere Eier. Muss man zugeben, es misslingt manches. Es misslingt manches. Dass wir das auch einmal hören. Wo bin ich jetzt beim fünften? Wo nicht mit Elendsbildern geworben wird. Das ist eine Selbstverpflichtung wieder, die wir in der AEM, Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen, eingegangen sind. Wir wollen in unseren Veröffentlichungen nicht mit Elendsbildern, und da steht in Klammern extra dabei, Kindern werben. Mit dem kriegst du unwahrscheinlich viel Spenden. Du brauchst bloß auf dem Titelblatt solch einer Zeitschrift ein Kind mit aufgeblähtem Hungerbauch und sonst spindeldürren Ärmchen und alles, helft diesen Kindern. Es bewegt unwahrscheinlich viele Leute. Wir wollen aber nicht mit Elendsbildern werben. Das ist ein wichtiges Kriterium. Schließlich auch ganz direkt, jetzt bin ich beim siebten, gell? Beim sechsten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finanzen offengelegt, wo ich jemanden kenne, wo informiert wird, wo nicht mit Elendsbildern geworben wird, wo auch von Misslingen geredet wird, nicht mehr als 20% Verwaltungsaufwand. Und jetzt der 7., wo das Evangelium mitgesagt wird. Ich sage immer so, wenn im Fernsehen das kommt, Welt-Lepra-Tag und was da alles an Spenden geworben wird, das ist wichtig, gewiss wichtig. Aber das ist Sache der Weltleute. Die Sache der Weltleute, da geben die genug. Wir Christen, wir geben dorthin, wo mit der irdischen Hilfe die geistliche Hilfe verbunden ist. Da geben wir hin. Das ist für uns entscheidend. Weil der Herr Jesus sagt, was hilft es denn dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, wenn alle Not abgeschafft wäre und er nehme Schaden an seiner Seele. Wir wollen bewusst dort geben, wo mit der Hilfe das Evangelium gebracht wird. Das ist wichtig. Und ich scheue mich nicht, ich weiß, das ist ein heißes Eisen, aber ich sage es immer wieder, weil das auch wirklich wichtig ist. Ich persönlich gebe keine Spende mehr für Brot für die Welt. Das tue ich nicht mehr. Und zwar eben aus diesem Grund, ich bestreite nicht, dass Brot für die Welt sehr gute und sehr hilfreiche Projekte an vielen Stellen dieser Erde macht. Aber sie helfen nicht, wenn missionarische Arbeit damit verbunden ist. Seit ich das gesehen und gehört habe, der Vertreter für Asien von Brot für die Welt hat uns besucht in unserem Indienwerk. Wir haben ihm, er wollte das sehen, eine große Leprasiedlung, die wir damals gebaut haben. Wir haben ihn durchgeführt, er war hellbegeistert. Er hat gesagt, wie finanzieren Sie das? Wir haben gesagt, das sind Spendengelder aus Deutschland. Er hat gesagt, da schalten wir uns ein, genau das wollen wir. Und dann kamen wir so in die Mitte dieser größeren Siedlung und da wurde gerade gebaut, sagt er, was gibt das? Ist das Gemeinschaftshaus oder wie? Und dann hat Bischof Singh gesagt, ja, die Lepra-Leute, die bauen hier eine Kirche. Was hat er gesagt? Eine Kirche. Das heißt, sie missionieren hier auch. Ja, haben wir gesagt, wir gründen Gemeinden. Ja, dann können wir leider uns nicht beteiligen. Mach so. Ich sage das so deutlich, weil wir nachher noch einmal nachgeforscht haben. Karl Ramsayer ist damals extra nach Stuttgart zu Brot für die Welt auf die Zentralstelle gegangen und sie haben ihm das so bestätigt. Wir unterstützen keine Hilfsprojekte, wo missioniert wird. Ich verstehe auch Ihre Begründung. Sie sagen, dann haben wir wenig Zugang. Dann können wir eigentlich nur uns auf Leute beschränken, die im christlichen Umkreis in den Ländern leben. Wir wollen auch ganz anderen helfen. Das verstehe ich, wir tun das auch. Wir helfen unabhängig von der Religion in Indien, aber wir missionieren. Das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium. Schluss von diesem Abschnitt. Drei falsche Grundsätze im Umgang mit dem Besitz. Der erste falsche, Dinge machen glücklich. Das stimmt nicht. Vielleicht kurzzeitig. Dinge machen glücklich. Der zweite falsche Grundsatz, das gehört mir. Der ist biblisch falsch. Das ist mir anvertraut. Das ist die biblische Linie. Das ist mir anvertraut. Das heißt, es ist sofort die Frage, was mache ich mit dem Anvertrauten? Lege Rechenschaft. Der Herr wird mich fragen. Der dritte falsche Grundsatz, den haben wir schon erörtert, Geld mache unabhängig. Das stimmt nicht. Drei biblische Grundsätze, positive. Auf dem Verteilen liegt Segen. muss man ausprobieren. Auf dem Verteilen liegt Segen. Zweiter guter biblischer Grundsatz, wir haben, als hätten wir nicht. Das meint, hänge das Herz nicht daran. Wir haben, als hätten wir nicht. Das hat sich mir früh eingeprägt, das habe ich sofort auswendig gelernt, nie mehr vergessen, damals in der ersten Pfarrstelle bei einem Besuch, über dem Tür, am Türbalken war das drin, dies Haus ist mein und doch nicht mein. Dem Nächsten wird es auch nicht sein. Den Dritten trägt man auch hinaus. Drum frage ich dich, wem ist dies Haus? Haben als hätte man nicht. Und der dritte biblische Grundsatz, Opfer sind Gott wohlgefällig. Und Opfer heißt, ich gebe nicht von meinem Überfluss, sondern ich gebe so, dass ich mich selber an bestimmten Stellen einschränken muss. Ein guter Grundsatz, ich gebe den Zehnten. Das ist ein guter Grundsatz. Der schlaue Christ fragt sofort, vom Brutto oder Netto? Das ist schwäbisch. Ich antworte vom Brutto natürlich. Ich gebe den Zehnten. Opfer sind Gott wohlgefällig. Praktischer Ratschlag noch dazu. Wenn ich dann mein Geld einteile, dann ist das für das und das für jenes und das lege ich zurück und das. Das bleibt ja gar nichts mehr übrig. Was mache ich jetzt? Umgekehrt, zuerst den Zehnten weg. Zuerst den Zehnten weg. Und dann verfüg über das Übrige. Einer hat einmal gesagt, Geld ist ein schlechter Herr, aber ein guter Diener. Jetzt machen wir eine Pause. Ihr merkt, das ist kein Thema, das man in großen geistlichen Sätzen entfalten sollte, gerade in unserer Situation, sondern da geht es um das ganz praktische tägliche Leben. Es gibt kein größeres Abdecken des Feuers für Jesus als durch die äußeren Güter. Der Herr Jesus sagt einmal, auch in Matthäus 6, ihr sollt nicht sorgen und sagen. Wie geht's weiter? Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allem trachten die Heiden. Es gibt zwei verschiedene Arten von Christen. Die einen, das sind die Heidenchristen. Das sind die, die kommen aus den Heiden und haben sich Jesus zugewendet. Das sind wir alle, Heidenchristen. Wir kommen ursprünglich aus den Heiden. Und jetzt sagt Jesus, es gibt aber auch Christenheiden. Die leben wie Christen, die tun so, sind aber im tiefsten Heiden. Haben nie herausgefunden. Frag dich einmal, wenn dein Glaube, dein Zeugnis, deine Liebe, deine Freude, dein Eifer in der Nachfolge, wenn das so grau geworden ist, könnte es nicht an dem liegen, dass du zu viel beschäftigt bist mit dem täglichen Sammeln, mit dem vielen, was wir haben, mit den Sorgen darum. Das löscht das Feuer, das wirft mich immer wieder zurück auf mich selber. Darum geht es darum, angezündet zu sein. Jesus sagt, dass du Gold bei mir kaufest. Nicht Gold sammeln, sondern dass du Gold bei mir kaufest. Und er setzt ausdrücklich dazu, dass im Feuer geläutert ist. Wie werde ich wieder angezündet? Ich werde so angezündet, indem ich den Jesusweg wieder bewusst mitgehe und er führt immer wieder hinein in schwierige Situationen. Das zündet an. Das stärkt meinen Glauben. Das bewährt, dass ich festhalte an ihm, auch und gerade, wo es für mich schwierige Wege sind. Gerade dort. Angezündet, dass du Gold von mir kaufest. Das ist das reinste Gold. Dass ich das annehme, wo der Herr auch schwierige Wege mit mir geht. Habe ich kürzlich einen lieben Bruder besucht, den führt der Herr jetzt seit einigen Jahren durch schwierige Strecken auch der Krankheit. Und jetzt liegt er wohl aufs Letzte. Und ich sage, gell, du weißt, wir haben so lange Jahre miteinander gearbeitet, wir wissen, auf welchem Grund wir leben. Und dann schaut er mich an und sagt, ich konnte ihn gar nicht mehr richtig hören, ich muss das Ohr an den Mund legen, ich bin Griecht. Ich bin Griecht, ich bin gerichtet, ich bin fertig. Auf die Ewigkeit hin. Dein anderer lieber Bruder, die Ärzte stellen fest, bis vor einigen Wochen hat er überhaupt nichts gehabt und sagen, Darmkrebs und hat schon weit gestreut. Wir können eigentlich nichts mehr machen, aber wir können noch Bestrahlungen, wie heißt es, Chemo und Bestrahlungen und so, das würde ihr Leben um einige Monate verlängern. Und er sagt, das will ich nicht. Ich weiß, wo ich hinkomme, ich weiß, dass ich bei Jesus sein werde, ich möchte das jetzt nicht mehr. Ist auch eine Entscheidung, dass du Gold von mir kaufest, das, was durchträgt. Dass du meine weißen Kleider nimmst und anziehst, diese geschenkte Gerechtigkeit, du, ich spreche dich recht, du musst dich selber nicht behaupten, du musst nichts beweisen, nimm das endlich einmal von mir an. Das ist der entscheidende Punkt in der Nachfolge Jesu. Überall dort, wo sich bei mir der Gedanke einschleicht, das muss ich leisten, das erwartet der Herr von mir, das muss ich tun, da wird's kalt, da wird's kühl. Sondern überall dort, wo ich sage, Herr Jesus, ich kann dich nur anstaunen, dass du, wie heißt in dem alten Lied, dass du auch mich erwählet hast und mitgeteilt deine Gnade. Und aus dem, da musst du dir dann überhaupt keinen Kopf machen. Je mehr du das fasst, ich bin durch Jesus angenommen, er gibt mir alles, mein Recht, mein Heil, meine Ewigkeit ist bei ihm fertig, aus dem fließt dann das andere. Du kannst gar nicht mehr anders, als dass du drüber redest. Nicht, ich muss heute Zeugnis geben, absolut nicht, sondern es lebt in dir und es kommt ganz spontan und direkt heraus in der Begegnung mit anderen Menschen. Ein guter Baum bringt gute Früchte. So ist das. Überall dort, wo sich bei mir das einschleicht, das muss ich tun, das ist meine Sache, da muss ich etwas machen, da wird's kalt, da kühlt alles ab, weil dort die Werkgerechtigkeit aufbricht. Aber überall dort, wo ich mich staunend wiederfinde, Herr Jesus, dass du mich erwählt hast, dass du mich willst, dass du, so wie ich bin, alles auf mich gibst und alles mir schenkst, da geht's automatisch aus mir heraus. Ganz automatisch. Dort liegt der entscheidende Punkt. Dass du meine Kleider anziehst, nicht dich präsentierst. Und das Dritte, dass du Augensalbe von mir nehmest. Augensalbe, deine Augen zu salben, dass du sehen mögest. Dass du siehst, wie es wirklich ist in deinem Leben. Und dass du siehst, wie es wirklich ist in dieser Welt. Der Geist Gottes öffnet mir die Augen. dass ich mich nicht täusche. Angezündet. Diese Vermischung. Und jetzt kommen wir noch einmal auf ein Thema. Ich denke, das ist sehr wichtig. Ich habe das letzte Mal ganz kurz eine Unterscheidungslehre gemacht, die Zeugen Jehovas, unter anderem dann auch die katholische Kirche. Ihr habt mit Recht nachher einige gesagt, das war echt kurz. Das ist auch ausgegangen von der Situation, wie wir sie zum Beispiel in der Begegnung mit den, da muss ich sagen, dem katholischen Amtsbruder hier in Kirchheim habe, wo man durchaus auch geistliche Gemeinschaft haben kann. Aber die katholische Kirche im Ganzen, das ist etwas anderes. Das möchte ich noch mal entfalten. Da geht es nämlich gerade um diese Vermischung. Jetzt nicht als Richten, sondern Augensalbe, damit ich klar sehe. Was ist das eigentlich? Was ist der Grundunterschied von der katholischen Kirche zur evangelischen beziehungsweise zum biblischen Wort? Ich möchte es an einer Stelle aufhängen. Die katholische Kirchenlehre sagt, der Sündenfall damals im Paradies, das war so eine Art Unfall. Da ist der Mensch in etwas hineingestolpert. Das ist ein Unfall. Jetzt hat, bleiben wir da im Bild, das Auto hat einen mächtigen Blechschaden, ja noch mehr, der Motor läuft nicht mehr rund. Wie kann man diesen Unfall reparieren? Die Antwort heißt, durch die Kirche und ihre Gnadenmittel. So wird es repariert. Deswegen herrscht oder ist für einen katholischen Christen der Kirchbesuch Pflicht, weil anders kann nicht mehr repariert werden. Und die Gnadenmittel, da gehören die Sakramente und was da alles ist, gehören dazu, die helfen wieder, das ist die Beichte und das alles. So wird ein Mensch wieder ganz, so läuft der Motor wieder. Auch durch den immer erneut wiederholten Vollzug des Opfers Christi. In der Bibel steht ein für alle Mal. Die katholische Kirchenlehre sagt, nein, das wird jedes Mal in der Messfeier vollzogen und das nimm in dich auf und so wirst du wieder ganz. Darum gibt es zum Beispiel die Heiligenverehrung. Das sind Leute, die die Gnadenmittel der Kirche und das alles so intensiv in Anspruch genommen haben, dass sie ganz geworden sind. Und jetzt haben sie einen Schatz guter Werke angesammelt und den verteilen sie uns, wenn ich sie anrufe. Das sind alles nun verständliche Lehren, aber keine biblischen. Da sitzt der Punkt. Wieder ganz gewordene, die selber zu Heilsvermittlern werden. Da sitzt auch der Gedanke der Maria. Eine, die wirklich die ganze Gnade in sich aufgenommen hat und nun als Gottesmutter sogar oft neben, vielleicht sogar über Christus steht. Deshalb, wenn ich jetzt sage, die Kirche und die Gnadenmittel der Kirche, das heißt die Schrift, die Bibel, ist eigentlich in der Gefangenschaft der Tradition und der päpstlichen Autorität. Das drückt sich in dem aus, habe ich vor einigen Jahren selber erlebt, wir hatten eine Begegnung mit katholischen Verantwortlichen und haben dann so geredet über das, was unsere Frömmigkeit ist, und ich habe gemerkt in unserer Gesprächsgruppe, obwohl das katholische, aktive Christen waren, die hatten nur ein neues Testament zu Hause, nicht mal ein altes Testament. Das haben sie nicht gekannt. Sie haben gewusst, das gibt's, aber sie haben keine Vollbibel gehabt. Sie haben anstelle dessen, da gibt es so, wie heißen die? Bitte? Andachtsbücher und Katechismusbücher und so, aber keine Vollbibel. Das legt der Priester aus. Und auf das höre ich. Wenn ich es jetzt in einem Bild sage, biblisch ist der Sündenfall ein Totalschaden. Da läuft nichts mehr. Die Karre ist kaputt. Das Einzige, was noch läuft an diesem Auto, das sind die Räder. Jetzt steht das völlig kaputte Auto, das steht da und ab jetzt rollt's abwärts. Das steht dahinter, wenn der Herr Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Es gibt nach dem Sündenfall eigentlich kein wirkliches Leben mehr, sondern nur noch Leben, das zum Tod geht. Die Bibel unterscheidet hier sowohl im Hebräischen wie im Griechischen sehr genau, wenn sie vom Leben redet. Das eine Wort heißt Bios, das kennen wir, Biologie, die Lehre vom Leben. Das heißt, das Herz schlägt, die Lunge bläht sich auf, der Kreislauf funktioniert. Das ist Bios. Leben. So leben wir alle. So leben wir alle. Mehr oder weniger eingeschränkt. Bei einem schlägt das Herz schneller, bei anderen langsamer. Der eine hat einen langsamen Schnauf und so. Aber solange wir auf dieser Erde sind, Bios. Das ganz andere ist Zoe. Das heißt eigentlich wörtlich gefülltes Leben. Lohnendes Leben. Leben, das wächst. Das steht immer wieder bei den Erzvätern, und er starb alt und lebenssatt. Das heißt nicht, dass er gesagt hat, jetzt langt's, ich will nicht mehr. Sondern wörtlich heißt es lebensgefüllt, ausgereift. Das ist wirkliches Leben. Nicht Leben, das früher oder später einfach vergeht, das untergeht, sondern Leben, das sich entfaltet. Das sich entfaltet. Und das geschieht in der katholischen Lehre. Dieses Auto, das braucht einen neuen Motor und den gibt die Kirche und die Gnadenmittel und das alles. Und dann fährt das wieder. Nach biblischem Verständnis, nein, da ist nichts mehr zu reparieren an diesem Auto. Jesus gibt dir das neue Auto, das neue Leben. Das neue Leben, ihr müsst, deshalb sagt er zu dem Nikodemus, ihr müsst von Neuem geboren werden, nicht nur Teilreparaturen in eurem Leben. Das ist diese Vermischung. Das ist im Grund die Vermischung und deshalb, wenn wir die katholische Kirche nach ihrer Lehre, wie sie allgemein gilt, dann ist das nicht mehr biblisch. Ich sage das so deutlich, wenn wir es aufs Allgemeine sehen. Genauso bei den anderen Gemeinschaften, die wir angesprochen haben, die haben manches Gute. Der Zeugeneifer, der Zeugen Jehovas und was weiß ich alles. Ich habe heute einen Mann besucht, der wird heftig umworben von den Zeugen Jehovas. Sie sind ihm auch eine Hilfe. Und er hat gesagt, wir machen da gerade Seminare über Daniel. Das ist mir ganz neu aufgegangen. Das habe ich früher nie gewusst. Aber was eigentlich die Grundlehre ist und wo das hängt, dass die Rechtfertigung allein aus Gnaden abgelehnt wird, das ist ihm nicht klar. Aber da hängt's dran. Deshalb wir als evangelische Christen an dieser Stelle, wir sagen das klar und eindeutig, es ist nicht nur ein Unfall, die Sünde, sondern die Sünde ist eine Qualitätsänderung. Und da muss man von Neuem geboren werden. Und das geschieht in der persönlichen Begegnung mit Jesus. Man muss das Zweite jetzt auch dazu sagen, die evangelische Kirche als Institution Gott sei Lob und Dank, ich habe das letzte Mal gesagt, nach unserer Kirchenverfassung gründen wir auf der Schrift und den Bekenntnissen. Was aber immer mehr die Wirklichkeit wird, entspricht längst nicht mehr dem. Das ist unsere Not. Das ist unsere Not. Wenn in der katholischen Kirche die Bibel in der Gefangenschaft der Tradition und der päpstlichen Autorität ist, in der evangelischen Kirche gerät die Bibel immer mehr in die Gefangenschaft des menschlichen Geistes. Das zeigt sich an zwei entscheidenden Stellen. An der einen Stelle, wo hört man heute noch in der Verkündigung unserer Kirche, es gibt ein Gericht, Menschen gehen verloren. Es wird alles übergossen mit dem Zuckerguss einer gleichmachenden Liebe. Die Liebe Gottes ist eine auch harte Liebe. Auch eine harte Liebe. Eine Liebe, die den Menschen vor die Entscheidung stellt. Und die dem Menschen sagt, was sagt der Herr Jesus hier? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, ihr müsst euch das einmal vorstellen, Jesus, der sagt nicht, ich hau die Tür ein. Ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird, er ruft auch noch, er klingelt. Das ist Jesus. Nicht mit irgendeiner Gewalt, es gibt keine Dampfwalze der Gnade, wo alle plattgewalzt werden und dann im Himmel gestapelt, sondern es geht ums Heil oder das Verlorenwerden. Und das liegt in meiner und deiner Hand. Es liegt bei uns. Und je weniger darauf hingewiesen wird und das gesagt wird, umso lauer, umso abgekühlter wird kirchliches Leben. Das ist die eine Stelle. Es gibt kein Gericht. Und die zweite Stelle, es gibt keine verbindlichen ethischen Maßstäbe. Und das ist genau an der gleichen Stelle, die Liebe steht über allem. Es ist bloß die Frage, welche Liebe? Welche Liebe? Das ist nicht die menschliche Liebe gemeint, sondern ist Gottes Liebe gemeint. Und diese Gottes Liebe, die gibt jedem einzelnen Menschen den Raum zur Entscheidung. Den Raum zur Entscheidung. Ich kann wirklich in meinem Leben das wählen, wo will ich meine Ewigkeit zubringen. Es gibt eine lange Debatte durch die Geschichte der Kirche, freier und unfreier Willen, das alles, das ist schon recht. Der entscheidende Punkt liegt an der Stelle, wo ich das Wort Gottes höre. Da kann ich mich entscheiden. Da kann ich Ja oder Nein sagen. Ich kann es nicht sagen, einer sagt mir immer wieder, oh, in der Kirche, da ist man so eng, so viele Leute, da kann ich Sonntag nichts sagen. Ich gang in die Natur. Ich finde meinen Herrgott in der Natur. Da findet er ihn nicht, sondern wenn er richtig genau hinschaut, dann findet er dort zunächst einmal die gefallene Schöpfung, der Kampf jeder gegen jeden. Das fröhliche Chilpen der Vögel ist ja nichts anderes als der Siegesgeschrei, wenn sie wieder ein Insekt gefressen haben. Der Kampf jeder gegen jeden, da finde ich nicht meinen Herrgott, sondern den Herrgott, den finde ich unter der Verkündigung des Wortes. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Hören des Wortes Gottes. Das Wort Gottes aus dem Wort Christi. Und da kann ich entscheiden. Deshalb sagt Jesus, geht hin in alle Welt. Dass wir es ausrufen, dass Menschen sich entscheiden können. Darum ist das so wichtig. Und es gibt sehr wohl ethische Grundlinien, die die Bibel klar und eindeutig zieht. Überall dort, wo zum biblischen Wort, und ich sage das noch einmal so schlicht, dass wir, da braucht man nicht Theologie zu studieren. Da braucht man nicht riesige Dinge zu machen, sondern die Bibel zu lesen und in ihrem Wortlaut ernst zu nehmen. Und damit habe ich alles heil. Was da geschrieben steht, das so nehmen, wie es da steht. Du musst ganz arg unruhig werden, wenn du einen Bibelvers liest und denkst, hat das kann man so nicht verstanden. Das muss man neu umdeuten. Nein, das muss man stehen lassen. Muss man stehen lassen. Die Bibel zieht klare Grundlinien. Und noch einmal, das ist eine ganz große Segensgabe an uns hier in Deutschland und weit drüber hinaus, dass Luther in solch prägnanter, deutlicher, unmissverständlicher Weise die Bibel übersetzt hat. Es ist nichts drin, wo man sagen muss, es ist ein Irrtum. Wenn ich vorher gesagt habe, er starb alt und lebenssatt, da hat sich die Sprache geändert. Satt sein, das war ja Fülle haben. Und wir sagen heute gefüllt. Lebenssatt hat bei uns einen anderen Klang bekommen. Man muss schon ein bisschen arbeiten an der Bibel. Die kann ich nicht lesen wie ein Karl May, der da am Marterpfahl ist und dann weiß ich, kommt der Minnetou und schneidet ihn los. Kann ich die nächsten 5 Seiten überschlagen, sondern die Bibel, da muss ich Wort für Wort genau zuhören. Und dann merke ich, wie hilfreich, wie verbindlich dieses Wort Gottes für mein Leben ist. Deshalb alle 7 Sendschreiben schließen mit demselben Satz. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. 7-mal kommt das. Jesaja 50, der Herr hat mir das Ohr geöffnet, dass ich höre, wie Jünger hören. Ich bin nicht ungehorsam und gehe nicht zurück. Und das geht's im Tiefsten. Abendbibelschule, das soll auch anleiten, dass wir ganz persönlich die Bibel lesen, wieder hören, uns das deutlich machen, dass wir, ich bin nicht ungehorsam, was ich höre, dem will ich auch folgen. Gerade wenn mir's unbequem ist. Gerade wenn mir's unbequem ist. Gerade wenn ich denke, ja, das ist schon viel verlangt. Wenn Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze und all diese Dinge. Deshalb war es auch heute Abend so praktisch nicht deswegen, dass wir anleiten wollen, sondern dass wir selber für uns ganz persönlich hören, wie unser Leben sich wieder ganz neu entfaltet. Amen. Möchtest du noch ein paar Fragen, oder?
Ja, vielleicht 5 Minuten.
Wir haben ja manchmal die Übung gehabt, dass wir noch Raum für Fragen haben, ist spontan etwas da? Traut euch, bitte.
Herr Pfarrer, das Brot für die Welt, ich habe ja das so ungefähr vorgestellt, aber dass nun so eindeutig ist, das habe ich nicht gewusst. Aber jetzt ist doch, wem untersteht denn Brot für die Welt? Von wem wird denn kontrolliert? Von der Synode oder vom Oberkirchenrat oder wer steht über den?
Brot für die Welt ist eine Einrichtung der EKD, der Gesamtdeutschen Kirche. Das ist nicht württembergisch. Gar nichts. Brot für die Welt ist eine Einrichtung der EKD. Wir sind als Pfarrer unserer Landeskirche nach dem Opferplan der Landeskirche verpflichtet, an Weihnachten an einem der Gottesdienste ein Opfer für Brot für die Welt zu erheben. Das ist vorgeschrieben. Und ich habe immer so argumentiert und habe gesagt, am Heiligabend, da sind sehr viele Leute da, die sonst nicht regelmäßig in der Gemeinde sind und die geben da ein reichliches Opfer. das stellen wir dein Brot für die Welt zur Verfügung. Sonst in unseren Gottesdiensten, wenn die bewusste Gemeinde sich versammelt, da opfern wir für solche Zwecke, wo wir wirklich voll dahinter stehen. Ich möchte das nicht abwerten. Ich sage es noch einmal. Brot für die Welt tut eine überaus wichtige Arbeit in vielen Elendsgebieten der Erde. Aber sie wollen bewusst nicht das Evangelium von Jesus weitertragen. Und das ist für mich, das ist für uns als Christen etwas Entscheidendes. Sonst? Bitte? Kurze Frage, lange Antwort. Die Kindertaufe, ich sage ein paar kurze Sätze dazu, das müsste man länger ausführen, aber ist egal. Die Kindertaufe ist ein denkbarer biblischer Ausnahmefall. Nochmal an dem deutlich mache, und der Kerkermeister zu Philippi ließ sich taufen samt seinem ganzen Hause. Kommt einer und sagt, die Frau des Kerkermeisters hatte 4 Wochen vorher Zwillinge geboren. Das weiß ich nicht. Und ein anderer sagt, die Frau des Kerkermeisters, die hat gar keine Kinder in dem Haushalt, haben keine Kinder gelebt. Das weiß ich auch nicht. Die Kindertaufe ist ein denkbarer biblischer Ausnahmefall. Der biblische Normalfall ist die Taufe eines zum Glauben gekommenen. Unsere Beschwer mit der Kindertaufe ist, dass ein biblisch denkbarer Ausnahmefall zum Normalfall geworden ist in unseren Kirchen. Ich würde und kann das immer noch ein Stück weit mitvertreten, und zwar, das ist mein zweiter Satz jetzt dazu, an keiner Stelle unseres kirchlichen Handelns wird so deutlich, dass Gott schon alles zuspricht, bevor ein Mensch was machen kann, wie bei der Kindertaufe. Das sage ich auch immer wieder. An keiner Stelle. Aber, und das ist der dritte Satz dazu, eine Kirche, die Babys tauft und nicht intensiv Bekehrung predigt, betrügt. Die betrügt. Das ist bei uns so. Der Satz ist falsch, wenn jemand sagt, der ist getauft und darum ist er jetzt in der Ewigkeit. Die Hölle ist voll von Getauften, die sich nie wirklich bekehrt haben. Aber das ist eine, ich empfinde es, je länger ich im Pfarramt bin, als für mich persönlich, ist meine Erfahrung, als immer bessere Möglichkeit in unserer heutigen Gesellschaft, Menschen ganz direkt aufs Evangelium anzusprechen, wenn sie kommen und bitten, dass ich ihr Kind taufe. Das ist eine ungeheure Möglichkeit, mit ihnen dann hineinzukommen in ein Gespräch über den Glauben. Warum tun sie das? Was ist der Hintergrund? Da kommen sehr viele sagen, wir wollen, dass das Kind behütet ist und was da alles. Und dann hineinzukommen auf den Kern des Evangeliums. Für mich ist heute die Kindertaufe in unserer Kirche ein Missionsgeschehen. Ein Missionsgeschehen. In Indien ist der Normalfall die Erwachsenentaufe. Aber dort haben wir in den letzten Jahren das auch erlebt, genauso wie es in der Entwicklung der Kirche war, schon in der zweiten und dritten Generation kommen christliche Eltern. Und dann ist ein Kind geboren. Und die einen, die sagen, wir wollen, dass unser Kind gesegnet wird. Und die anderen, die kommen und sagen, wir wollen, dass unser Kind getauft wird. Das sind wenige, aber es sind immer wieder junge indische Christenfamilien, die in der zweiten Generation wollen, dass ihr Kind getauft wird. Wir sind jetzt über 30 Jahre in der Gemeindegründung. In der dritten Generation nimmt es schon sehr viel mehr zu. Das heißt, es geht diese Entwicklung und es hat auch einen Hintergrund. Es ist so, damals hat die indische Regierung, als die Hindus an der Macht waren, bis vorletztes Jahr, Da haben sie so gesagt, wir anerkennen jeden Getauften als Christ, die anderen sind Hindus. Wer als Inder geboren wird, ist ein Hindu. Und dann haben die örtlichen Behörden gesagt zu Christenfamilien, ihr seid Christen. Bei euch ein Kind geboren, das ist ein Hindu. Ihr könnt als Christen keinen Hindu aufziehen. Das, was in der Sowjetunion ein Stück weit Wirklichkeit war, dass Kinder weggenommen wurden. Das sollte in Indien sein, der Herr hat es verhütet. Aber deshalb haben die christlichen Eltern gesagt, wir lassen unser Kind schon ganz jung taufen, dann gilt es auch als Christ. Das sind also auch äußere Einflüsse. Herr Jesus, wir danken dir. Wir haben alles, was wir brauchen, dich. Und wir haben dich so fassbar und greifbar in deinem Wort, sogar gedruckt vor uns liegen. Das, was du gesagt hast, das, was du bist, das, was du willst. Wir können lesen und hören. Und so redest du uns an. Herr, wir bitten um Vergebung, wo wir so viel Eigenes denken, wo uns dein Wort ebenso mitläuft. Wir bitten, dass wir wieder ganz neu Hörende werden, dass du uns das Ohr öffnest. Wir sehnen uns danach, dass unser Leben weiter brennt für dich. Du hörst unser Bitten und wir nehmen das in Anspruch, dass du sagst, bittet, es wird gegeben. Bewahre uns vor solcher Lauheit, dass dein Geist uns wieder entzündet, immer mehr erfüllt durch dein Wort. Dazu benütze jetzt auch diese Abendbibelschule in diesem Jahr. Amen.